der neue Tempel Gottes. Die Gemeinde trifft sich heute nicht mehr in Räumen wie damals in Jerusalem, sondern in bescheidenen Häusern. Der Tempel sind die Menschen selbst. Wohl der Gemeinde, die Familien hat, in denen dieser Tempel auch zu Hause ist, die selbst ein Tempel sind. Es ist ein großes Vorrecht, wenn man in einer Familie aufwachsen darf, wo Gottes Wort zu Hause ist und die Familie geradezu zu einem Tempel Gottes geworden ist. Ich darf sagen, dass das mein Vorrecht gewesen ist. Meine Vorfahren kamen zum Teil aus Holland, dann später aus Ostdeutschland, aus der Danziger Gegend. Ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann sind sie dann, zum Teil im 19. Jahrhundert wohl, mein Urgroßvater dürfte noch in Deutschland gewohnt haben, sind sie dann nach Südrussland gezogen, wie auch manche ihrer Vorväter wahrscheinlich. Im vorigen Jahrhundert sind unsere Urgroßväter aus Südrussland, aus der Krim bzw. aus dem Wolodschna, aus beiden Gegenden, in die USA übergesiedelt, weil dort eine neue Möglichkeit war, in Freiheit zu leben, denn man witterte schon, dass die versprochene Freiheit in Südrussland zu Ende käme. So haben sich viele aufgemacht, unter ihnen auch meine Vorfahren, und sind nach den Vereinigten Staaten gekommen. Dort sind meine Eltern geboren. Dort haben die Großeltern geheiratet und sind mit ihren Kindern nach Kanada gezogen, zum Teil Anfang dieses Jahrhunderts, meine Mutter mit ihren Eltern. Mein Vater kam erst später und sein Vater, also mein Großvater väterlicherseits, kam noch später. Mein Vater wollte nicht in den Krieg ziehen, das war im Ersten Weltkrieg, und so ist er davongelaufen, in den Vereinigten Staaten davon, und kam über die Grenze nach Kanada, wo es dann mehr Freiheit gab. Dort hat er meine Mutter kennengelernt, und sie haben sich gesagt, sie wollten dem Herrn dienen, aber sie wussten nicht genau wie oder wo. Und bis dahin, bis ihnen weitere Klarheit gegeben sein sollte, wollten sie einfach dort, wo sie waren, dem Herrn dienen. Meine Mutter war ja mit ihren Eltern um die Jahrhundertwende nach Kanada gekommen und dort war neues Land besiedelt worden und mein Großvater bekam mit einigen seiner Söhne dort also Land zugewiesen zu sehr günstigen Preisen. Und so haben sie sich dort angesiedelt. Aber es ist verständlich, dass in jenen Anfangsjahren nicht große Möglichkeiten vorhanden waren, eine Schulausbildung zu bekommen. Es gab mit der Zeit Schulen, sehr bald, aber meine Mutter ist nicht über die dritte Schulklasse hinausgekommen. Mit 15 Jahren hat sie dann die Schule endlich verlassen. Warum? Nicht nur wegen der bescheidenen Verhältnisse, sondern weil ihre Mutter ständig krank war und sie musste sie betreuen. Sie war die ältere von zwei Schwestern. Es gab also sehr viel zu tun und meine Mutter musste oft zu Hause bleiben. Und so konnte sie nicht die Schule besuchen, wie sie es gern getan hätte. Sie wäre gern Missionarin geworden, vielleicht nach Indien. Damals war Indien das Missionsfeld, für das man viel betete und gab und wohin man Missionare schickte. Aber sie konnte ja nicht zur Schule gehen und das schien Voraussetzung zu sein. Und dann hat sie gebetet, Herr, wenn du mir einmal einen Sohn schenkst, dann soll er dein Zeuge sein. Und als sie dann heiratete, kam ich natürlich mit der Zeit heran. Ich war der Älteste von 5 Söhnen. Und es war ja klar, dass ich dem Herrn geweiht war. Das habe ich vielleicht jahrelang nicht gemerkt, aber ich bin dankbar für Eltern, die im Hause Gottesdienst feierten, nicht nur im sogenannten Gemeindesaal. Dort haben wir auch Gottes Wort gehört und dafür bin ich sehr dankbar. Wir hatten keinen bezahlten Pastor oder Pfarrer, sondern die Brüder teilten sich in das Wort und halfen einander und dienten dem Herrn, so wie sie es konnten. Ab und zu gab es Besuch. Erfahrene Brüder kamen vorbei und es gab vielleicht 3 Tage, 4 oder 5 oder eine Woche Bibeltage, manchmal auch eine Evangelisation. Immer wieder bekehrten sich Menschen und es gab auch in unserem Dorf ab und zu Erweckung. Es war ein Auf und Ab. Es gab sehr tiefe Tiefen. Unser Dorf war bekannt für seine Sünder. Aber ich weiß, mein Großvater wohnte unweit, gerade neben dem Gemeindesaal. Und so kam ich oft dorthin als Schuljunge. Auf der anderen Seite des Gemeindebaus war die Schule und so hatte ich nicht weit bis zu Großpapa und bin dann immer wieder dorthin. Und ich habe erlebt, dass die Magd, die für ihn arbeitete, meine Großmutter war bereits verstorben, und 2 ihrer Freundinnen um Erweckung gebeten haben in Waldheim, so hieß unser Ort. Und diese Erweckung hat Gott mit der Zeit geschenkt. Es gab verschiedene Zeiten der Erweckung und ich bin so dankbar, dass ich diese Zeiten wenigstens zum Teil miterlebt habe. Eine Erweckung entstand, als ich schon weg von zu Hause war, aber ich habe die Frucht davon erlebt. Ich selbst bin also in einem frommen, gottesfürchtigen Elternhaus aufgewachsen, aber das verbirgt natürlich, das vergewissert natürlich nicht, dass man selbst ein Kind Gottes ist. Gott hat ja keine Enkelkinder, nur Kinder. Und wer zu ihm kommt, der muss persönlich kommen. Wenn meine Eltern Jesus gekannt haben als ihren persönlichen Herrn und Retter, dann hieß das noch nicht, dass ihre Kinder ohne weiteres Kinder Gottes waren. Es gibt solche, die glauben an dieses, aber bei mir war das nicht der Fall und das ist auch bei niemandem so der Fall, auch wenn er es so wähnt. Ich wusste, dass ich ein Sünder war. Einmal hatten wir Besuch, ein Missionar von China, ein Bruder Franz Wiens, war bei uns zur Wortverkündigung, hat sehr ernst gesprochen von China und dem Wirken Gottes dort erzählt. Und das hat mich sehr, sehr stark angesprochen. Ich mag vielleicht 8 Jahre gewesen sein und ich wäre nur zu gern zum Herrn Jesus gekommen, hätte ihm mein Leben ausgeliefert und hoffte nur, dass jemand mich nach der Versammlung ansprechen möchte. Aber ich habe Ausschau gehalten, niemand kam auf mich zu, und ein 8-jähriger Junge will ja nicht auf die Älteren zugehen und sich da anbiedern. Also war das vorbei und die Jahre vergingen. Es wurde dann wieder dunkel in meinem Leben, bis ich etwa 12 Jahre alt war und mir dieser Nacht vermehrt bewusst wurde. Es war im Märzmonat, als diese Nacht mir zu einer furchtbaren Höllennacht wurde. Ich wusste, ich war verloren, aber ich wusste nicht, wie ich den Herrn Jesus finden konnte. Abends haben wir noch zusammengesessen als Familie. In den Wintertagen gab es nicht so viel zu tun wie in den Sommertagen. Und nachdem die Kühe besorgt waren, konnten wir zusammen am Tisch sitzen und miteinander sprechen. Und da habe ich die Eltern gefragt, wie sie sich denn bekehrt hätten. Da erzählte die Mutter einmal, wie sie zum Glauben gekommen war. Ich denke mit 15 Jahren. Und mein Vater erzählte einmal, wie er zum Glauben gekommen war, wie er den Herrn gefunden hatte, beziehungsweise der Herr ihn gefunden hatte. Ich denke, als er 16 war. Nun, sie haben erzählt, aber das war schön, aber wie soll ich nun zum Herrn finden? Mir war immer noch nicht geholfen. Ich war etwas enttäuscht. Nicht notwendigerweise über die Eltern, sondern über die Situation. Und das versteht sich. Und so ging ich Tag aus, Tag ein mit dieser Last, mit diesem Kummer einher. Zur Schule, von der Schule nach Hause, zu den Gottesdiensten, wieder nach Hause, ohne Frieden zu finden. Aber eines Tages hatte ich den Mut, ich musste die Milch wegtragen. Mein Vater und ich hatten die Kühe gemolken und ich trug die Milch, einen Teil davon, zu den Tieren. Und während dieser Zeit dachte ich immer nach über meine Not. Was soll ich tun? Und dann stellte ich die ausgegossenen Eimer, ich hatte meine Pflicht getan, stellte sie einfach in den Schnee, kniete nieder im Schnee und flehte den Herrn an um Vergebung meiner Sünde. Ich hatte wohl andere Bekehrungsgeschichten erzählt, wie Menschen vielleicht ein Licht gesehen hätten oder so etwas, das fiel mir ein, aber ich sah nichts, ich erlebte nichts. Ich ging dann zurück zum Stall und später, als wir fertig waren, zum Haus und erzählte den Eltern, was ich gemacht hatte. Und dann stellte ich ihnen die Frage, bin ich jetzt bekehrt? Ich wollte wissen, ob das eine Bekehrung war. Aber sie waren sehr weise, sie konnten ja nicht in mein Herz hineinschauen. Sie waren natürlich besorgt um mein Seelenheil, aber was sollten sie sagen? Sie haben mir eine sehr weise Antwort gegeben. Ich hatte ein Neues Testament, eine Luther-Übersetzung mit den bekannten fettgedruckten Versen. Nun, das macht es einem 12-jährigen Jungen etwas leichter, einen Bibelvers zu finden. Sie sagten mir, geh zur Bibel und lass dir einen Vers geben, auf dem du deine Heilsgewissheit bauen kannst. Und dann habe ich in meinem Neuen Testament geforscht und geforscht. Wie sollte ich das machen? Ich habe geblättert und gesucht und gelesen und dann stieß ich auf Matthäus 21, Vers 22. Alles, das ihr im Gebet erbittet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Und über diesen Vers habe ich zunächst gestolpert, weil er mir etwas unlogisch schien. Aber ich habe weiter mich mit ihm beschäftigt, bis der Heilige Geist mich zu einem Glaubensschritt führte. Und ich konnte den Vers annehmen und glauben, dass der Herr mein Gebet erhört hatte. Und so kam Heilsgewissheit. Und das war also ein sehr weiser Rat gewesen, denn es ist sehr wichtig, wenn irgendjemand zum Herrn Jesus findet, dass er seine Heilsgewissheit auf das Wort Gottes baut, dass er dort auf Gottes Wort baut. Denn Gottes Wort ist die Waffe, mit der wir den Feind abwehren können. Zwei Tage später kam mein Bruder, mein nächster Bruder, ich war der Älteste, kam er zum Herrn Jesus. Nach und nach alle fünf Söhne. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir waren also eine vollständige Familie in Christus. In dieser Zeit, während ich heranwuchs, erfuhr ich, dass alle meine Onkels und Tanten beiderseits, mütterlicherseits, väterlicherseits, alle Verwandten mütterlicherseits wohnten, die näheren Verwandten wohnten in unserer größeren Umgebung. Die Verwandten von meinem Vater wohnten zum größten Teil in den Vereinigten Staaten. Die kannte ich also nicht persönlich. Aber man vernahm über ihr Leben. Und so viel ich wusste, waren alle meine Onkels und meine Tanten, natürlich meine Eltern, meine Großeltern, beiderseits. Der Vater meines Vaters war ein Verkündiger des Wortes Gottes. Und alle meine Cousins und Cousinen, so wurde berichtet, waren Kinder Gottes. Sie können sich vorstellen, welch ein Vorrecht das ist. Vor einigen Jahren, es sind jetzt vielleicht 14 Jahre her, gab es ein Treffen der Großfamilie meiner Mutter. Meine Mutter war nicht mehr am Leben, aber die Verwandten kamen zusammen. Mein Vater war noch am Leben. Ich weiß nicht genau, um welche Zeit. Auf jeden Fall, es gab ein Treffen der Familie meiner Mutter. Und es kamen sehr viele zusammen. Sehr viele aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Ländern. Eine große Schar, ich weiß nicht, wie viele hundert zugegen waren. Es waren einige Tage, in denen wir zusammen waren. Sie können sich vorstellen, dass dann am Sonntagmorgen wir einen eigenen Gottesdienst feiern konnten, mit Chor und allem. Denn es war ja eine große Versammlung da. Meistens, nicht alle, aber die meisten von ihnen Gotteskinder. Das ist ein großes Vorrecht. Kürzlich nach einer Versammlung kam eine Frau zu mir und klagte ihr Leid. Ihr Mann sei nicht mehr in der Gemeinde, wäre abgeirrt. Ich möchte doch jeden Tag für ihren Mann beten, dass er zurückkäme zum Herrn. Ein Bruder erzählte mir, die meisten Männer, die sie vor sich sahen, unmittelbar vor sich in der Versammlung, sind erst in höherem Alter zum Herrn Jesus gekommen. In der Gemeinde, in der entsprechenden, hatte es keine richtige, gestandene Väter in Christus, die schon jahrelang Erfahrung in den Wegen Gottes hatten. Das ist natürlich traurig. Bei dem Besuch einer Gemeinde in Deutschland lernte ich einen Arzt kennen. Es nahm mich etwas Wunder, dass er Arzt war. Er wusste, dass er von drüben gekommen war, und ich wusste auch, dass man dort als Christ ja nicht studieren konnte. Er sagte, er war kein Christ gewesen. Und so hatte er studieren dürfen. Er wurde Arzt, und erst, soviel ich weiß, hier in Deutschland hat er den Herrn gefunden. Gott sei Dank für die Gnade Gottes, die uns auch dann in höherem Alter erreichen kann. Aber Gott sei Dank, wenn Kinder, Jugendliche den Herrn finden dürfen. Das ist ein Geschenk. Manchmal meint man, die kleineren Kinder wüssten noch nicht genug. Und man hat Angst, dass sie abfallen würden. Wissen Sie die Zahlen über dieses Thema? Wissen Sie, dass Leute, die sich später bekehren in ihrem Leben, dass es leichter für sie ist oder wahrscheinlicher für sie ist, dass sie abirren vom Herrn, als wenn sie sich als Kinder bekehrten? Solche Christen, die sich als Kinder bekehrten, bleiben eher treu als andere. Wir werden vielleicht da etwas umzudenken haben. Gott kann Großes tun im Leben der Kinder, und er möge das auch hier schenken. Nun, wir wollen Gottes Wort aufschlagen und von dieser Gnade lesen und darüber nachdenken. Dazu kann der Epheserbrief uns helfen. Wir wollen aufschlagen Epheser Kapitel 2. Und ich lese dort die Verse 1 bis 10. 1 bis 10. In diesen Versen wird die große Retterliebe Gottes gerühmt. Paulus erzählt, was geschieht, wenn Menschen das Heil erfahren. Hier haben wir die Heilsgeschichte eines einzelnen Menschen, wenn er zu Jesus findet. Seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Wenn wir diese Verse hören oder wenn Sie mitlesen wollen in Ihrer Bibel, ich lese, Sie haben gehört, dass es eine neue Fassung der Briefe des Neuen Testamentes gibt. Der Epheserbrief ist ja einer von diesen. Nun, ich lese jetzt mehr oder weniger nach dieser Fassung. Epheser Kapitel 1, Entschuldigung, 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir stets taten, was das Fleisch wollte und die Gedanken wollten, das Denken. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus spricht hier von sich und von Menschen, die Israeliten sind. Wir waren genau so vor Gott, Heiden und Sünder, wie die anderen, die nicht Juden waren, Israeliten, die das Wort Gottes nicht hatten. Kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Das sagt er von sich selbst. Aber Gott. Diese zwei Wörter gehören zu den schönsten in der Heiligen Schrift. Nach dieser dunklen Schilderung haben wir diese zwei Wörter und die machen den Unterschied. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit. Und da scheint er Pause zu machen und fängt neu an. Wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, machte er auch uns, denn wir waren tot in Übertretungen machte er uns lebendig zusammen mit Christus. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er brachte uns zusammen mit ihm zur Auferweckung und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellte. Denn durch Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Und dieses nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir. In Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Eine schöne Geschichte. Die Geschichte eines jeden Menschen, der zum Heil in Gott findet. Fangen wir wieder an mit Vers 1 und schauen wir uns diese Schilderung etwas näher an. Ich sagte, wir haben hier drei Zeitformen. Unsere Geschichte aus der Vergangenheit, unsere Geschichte in der Gegenwart und etwas kurz über unsere Zukunft. Wie sieht unsere Vergangenheit aus, wenn wir zu Jesus Christus gefunden haben? Und mein Freund, wie sieht Ihr Leben aus heute, wenn Sie noch nicht zu Jesus gefunden haben? Hoffentlich wird das bald zur Vergangenheit und eine neue Gegenwart darf anfangen. Paulus nennt drei oder vier Züge oder dreierlei das unser Leben ohne Christus kennzeichnet. Er spricht von einem Tode. In Kapitel 1 hatte er gesagt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte. Kapitel 2 dürfte diesen Gedanken fortsetzen. Nicht nur hat Gott Jesus Christus auferweckt, sondern er hat uns zur Auferweckung gebracht. Warum? Weil wir ja tot waren. Nun steht hier geschrieben, tot in Übertretungen und Sünden. Da wollen wir nachdenken über diese zwei Wörter für das Böse und über dieses Verhältniswort in. Übertretungen und Sünden, was sind das? Das Gesetz Moses, lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Der Apostel Johannes sagt uns, dass die Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt, du sollst und dann wieder, du sollst nicht. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Du sollst nicht den Namen des Herrn missbrauchen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Also, einmal haben wir Aufgaben für Gott und einmal haben wir Dinge zu unterlassen. Wir haben Grenzen, die uns gesetzt werden. Einmal ist uns ein Weg eröffnet, diesen beschreitet, dieses tut. Dies ist der Weg, heißt es bei Jesaja wohl. Den geht. Ja, dies ist der Weg. Aber was machen wir? Von Natur aus, sagt die Schrift, sind wir krumm. Wir gehen nicht den geraden Weg mit Gott, sondern wir gehen einen krummen Weg. Wir halten nicht Gottes Gebote ein. Wie sieht das aus? Nun, wenn Gott sagt, tu dieses, liebe mich, glaube an mich, bete mich an, sei mein Zeuge und so weiter und so weiter. Er gibt uns verschiedene Aufgaben. Dann kommen wir diesen Aufgaben nicht nach. Wer von uns hat Gott von ganzem Herzen geliebt? Das sind Versäumnisse. Es gibt Menschen, die haben wenig, wenn überhaupt, Sündenerkenntnis. Die merken nicht, dass die Lieblosigkeit die Grundsünde ist, die größte Sünde ist. Denn die Liebe zu Gott ist die eigentliche Forderung Gottes. Paulus sagt uns im Neuen Testament, dass das ganze Gesetz zusammengefasst ist in einer Forderung, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Die Liebe ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Die Lieblosigkeit ist die Übertretung des Gesetzes. Wir kommen nicht nach. Und diese Liebe zu Gott soll sich offenbaren in allerlei anderen Aufgaben, die im Alten und im Neuen Testament uns gegeben werden. Wir sind also nicht nachgekommen. Wir haben es unterlassen, Gottes Gebote zu halten. Und so sprechen wir von Unterlassungssünden. Es gibt auch im Neuen Testament Aufgaben für uns, nicht nur im Alten Testament. Und dementsprechend gibt es Sünden gegen den Heiligen Geist. Im Neuen Testament heißt es, dämpft nicht den Geist. Wo steht der Vers? Nun, der Vers steht dort in 1. Thessalonicher 5. Wo eine Reihe von Aufgaben uns erteilt werden. Und inmitten dieser Aufgaben, du sollst oder tut dieses, tut das und so weiter, da steht, dämpft nicht den Geist. Das heißt, tut, was Gott sagt. An anderer Stelle haben wir eine Reihe von Verboten in Epheser 4, gegen Ende des Kapitels. Und da steht geschrieben, in dieser Reihe von Verboten, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn wir übertreten, wenn wir ein Verbot übertreten, dann betrüben wir. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, kann auch mit verletzen übersetzt werden. Wir betrüben Gott sehr damit. Das Alte Testament hatte auch solche Gebote und Verbote. Das Wort für Sünde im Grundtext, in der griechischen Sprache, denn unsere deutsche Bibel ist ja eine Übersetzung von der griechischen. Die neutestamentlichen Schreiber von Matthäus bis Johannes, der die Offenbarung uns gegeben hat, diese haben in griechischer Sprache geschrieben und uns das Wort Gottes Neuen Testamentes gegeben. Und in dieser Sprache gibt es das Wort für Sünde, das wir im Deutschen mit Sünde übersetzen. Aber dieses griechische Wort heißt, das Ziel zu verfehlen. Man kommt nicht ran. Im frühen Kanada, das heißt, als der Westen offen wurde für Siedler, sodass auch meine Großeltern sich dort ansiedeln konnten, bis anhin, bis in gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, waren die Indianer dort die Herren. Nach und nach kamen solche, die Pelze suchten, und später kamen solche, die sich dort ansiedeln wollten. Und als man merkte, dass der Boden eventuell zu bearbeiten wäre, dann hat die Regierung solche Ansiedler aus europäischen Ländern eingeladen. Und so kamen nach und nach die Siedler dorthin. Nun, in diesen ersten Jahren im vorigen Jahrhundert, als der Westen sich so entwickelte, hat es auch solche gehabt, die sehr daran interessiert waren, sehr schnell zu Geld zu kommen. Und das konnte man mit dem Alkohol. Und dann sind sie von den Vereinigten Staaten, Kanada grenzt ja an die USA, sind sie von dort gekommen, die Grenze war nicht ständig überwacht, und haben da den Indianern Alkohol verkauft und anderen Leuten wohl auch. Und das gab dann Probleme und Schlägereien und allerlei. Und so hat man eine Polizei Armee, gleichsam eine Truppe gebildet von Gendarmerie, und diese sollten dann für Ordnung sorgen im Mittelwesten Kanadas. Nun gab es eine Voraussetzung, es gab mehrere Voraussetzungen, schwere Voraussetzungen, nicht jeder durfte Polizist werden. Die mussten guten Charakter haben, im Gegensatz zu heute und so weiter. So wie ich es vernommen habe, wenigstens eine Zeit lang, musste ein Polizist 6 Fuß hoch sein. Ich bin etwas über 6 Fuß. Wir hatten damals nicht das metrische System. Man hatte Zoll und Fuß und Yards. Also er musste 6 Fuß sein. Jetzt kommt ein Anwärter und er will zur Polizei. Und hat alle Voraussetzungen, nur jetzt muss noch gemessen werden. Nun, im Büro heißt es dann, stellen Sie sich mal an die Wand. Das Zeichen 6 Fuß ist da, er kommt nicht ganz heran. Sie taugen nicht, sagt der Offizier, Sie dürfen nicht zur Polizeitruppe, zur Nordwestpolizei, zur Berittenen, das heißt die reitende Polizei, so sie ritten zu Pferd damals. Sie dürfen nicht zur nordwestreitenden Polizei zugelassen werden. Sie sind nicht groß genug. Wir brauchen große, starke Männer. Ja, aber ich bin ja fast, kann er sagen. Nein, es genügt nicht. Unsere Jüngste lernte zu zählen. Sie war ganz klein, aber konnte sprechen und lernte zu zählen. Nun, es ging ziemlich gut, und dann eines Tages hat sie mir vorgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. So ungefähr. Na, ich sagte, hast du sie alle getroffen? Du hast doch etwas ausgelassen. Aber ich habe die meisten gehabt. Ja. Typisch Mensch, ja? Die meisten habe ich, ja. Und so denken die meisten Menschen. Die meinen, sie werden eines Tages zu Gott kommen können und sagen, schau einmal Gott, wie viele guten Taten ich getan habe. Ja, aber es ist doch etwas in der Rubrik soll. Du hast einige Schulden da. Ja, aber ich habe mehr auf dieser Seite als auf der anderen. Was wird Gott sagen? Du kannst die ganze Seite voll haben. Und wenn nur eine Eintragung ist in der Rubrik soll, taugen sie nicht. Ich muss in meinem Himmel ganz vollkommene Leute haben. Ich bin ein vollkommen heiliger Gott. Ich toleriere keine Sünde. Der Prophet Nahum sagt, Gott ist so heilig, dass er die Sünde nicht anschauen kann. Er kann sie nicht dulden. So heilig ist er. Und niemand von uns kommt an seine Heiligkeit heran. Das ist Sünde. So steht es in Römer 3. Sie kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Wir sind nicht, was er ist. Wir waren einmal im Bilde Gottes geschaffen. Und das Urteil Gottes lautete, gut, vollkommen, heilig, sündlos war der Mensch. Aber in Kapitel 3 von 1. Mose lesen wir von der Verstümmelung dieses Bildes Gottes im Menschen. Der Mensch sündigt. Und seitdem gibt es keinen Menschen, der vollkommen heilig ist vor Gott, außer dem einen Gott, der Mensch wird. Nur der war sündlos. Wer von euch kann mir von einer Sünde überzeugen, kann er ausrufen in die Menge. Oder umgekehrt, wer von euch hält das Gesetz? Und niemand hob die Hand und sagte, ich. Niemand. Er konnte sie herausfordern und sagen, wer von euch kann mir eine Sünde aufweisen? Kann zeigen, da hast du gefehlt. Niemand. Und es war ein Missverständnis, als er gekreuzigt wurde und sie meinten, er hätte Gott gelästert. Sie konnten einfach nicht glauben, dass er der Messias war. Aber sie konnten nichts beweisen. Nur falsche Zeugen kamen. Keine richtigen Beweise. Und dennoch konnten sie ihn nicht haben und haben ihn ans Kreuz gehen lassen. Sünden und Übertretungen. Übertretungen heißt, wir übertreten ein Verbot. Gott sagt, bis hier und nicht weiter, dies sollst du nicht tun, du sollst nicht stehlen, du sollst dich nicht gelüsten lassen, das, was deines Nächsten ist, und so weiter und so weiter. Aber wir übertreten, wir tun es doch. Er verbietet es und wir tun es doch, wie Eva und Adam beim Baum, der Verbot, wo es verboten war, von ihm zu essen. Und so folgen wir unseren ersten Eltern nach, in Übertretungen und Sünden. Nun sagt Paulus, sind wir tot in ihnen. Das heißt, es ist kein Leben da. Natürlich leben wir im Fleisch, im Leibe, und wir können die Bibel lesen und so weiter, aber das ist nicht, was Paulus meint. Er meint, dass die Lebensader, die Lebensbeziehung zu Gott durchgerissen ist. Die Gemeinschaft mit ihm fehlt. Wir sind gleichsam wie der Huhn, dessen Kopf abgehauen ist. Von der Landwirtschaft haben ja Hühner geschlachtet. Und da tut man den, entschuldigen Sie, ist das ein bisschen grausam, nicht wahr? Aber wir wissen, wie das war, ja. Da wird der Huhn, wird dem Huhn das Kopf, der Kopf abgeschlagen, aber der lebt noch gleichsam, ja. Er bewegt sich, die Muskeln zucken und so weiter, und er tobt darum. Das war für mich immer etwas Merkwürdiges, dass ein Huhn, nachdem der Kopf weg war, immer noch gleichsam am Leben war. Und so toben wir ohne Gott herum, wie wenn wir noch am Leben wären. Aber wir haben keinen Kopf, wir haben kein Haupt in Gott. Wir sind ohne Gott und ohne sein Leben. Wir tun noch, als ob gleichsam wir Leben hätten, aber wir irren herum und finden nicht den Weg. tot in Sünden und in Übertretungen. Nun ist es so, dass seit Adam und Eva gesündigt haben, jedes Kind von Adam und Eva und jeder Nachkomme von Adam und Eva in diesen Sünden und Übertretungen steckt und tot geboren wird. Wir haben ein Enkelkind im Himmel. Es starb, bevor es geboren wurde. Und so sind wir als Sünder. Wir haben nie Gott gekannt. Alle unsere Kinder, die auf die Welt kommen, sind geistlich Totgeburte. Kein Leben. Weil wir von Natur aus, David sagt, von Geburt an bin ich ein Sünder. Meine Mutter hat mich in Sünden geboren. Nicht, weil sie ein uneheliches Kind hatte, sondern weil jede Mutter Sünder zur Welt bringt. Jeder Vater zeugt sündige Menschen. Von Geburt an sind wir gleichsam tot für Gott und müssen neu geboren werden. Tot in Übertretungen und Sünden. Aber es bleibt nicht dabei. Insofern wir noch leibliches Leben haben, auch geistiges Leben in dem Sinn, dass wir denken können, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist. Wir haben nicht Gemeinschaft mit Gott, in dem Sinne sind wir tot. Wir werden nicht in den Himmel kommen, wenn wir nicht wiedergeboren werden. Das heißt, wir gehen in den ewigen Tod hinein, aber wir leben in dieser Welt und können denken und sprechen und handeln und entscheiden. Und wie leben wir? In Übertretungen und Sünden. Von Tag zu Tag. Es reißt nie ab. Das heißt nicht, dass wir nur sündigen. Nein. Aber wir sündigen immer wieder und das hört nicht auf. Wir können nicht das Gesetz halten. Wir können nicht Gottes Gebote nachkommen. Wir sind einfach Sünder von Natur. Und so bringt die Sünde, die wir begehen, während wir leben, den Tod unseres Gewissens. Immer wieder, wenn wir sündigen, verletzen wir unser Gewissen. Wir verletzen unseren inneren Geist. Paulus spricht davon, ich übertrat das Gesetz und ich starb. Jede Sünde bringt ein bisschen Tod in unser Leben hinein. Und so leben wir durch Übertretungen und Sünden. So kann man übrigens auch übersetzen. Weil wir übertreten und weil wir sündigen, sind wir sterbende, tote Menschen. Paulus sagt, bevor die ephesischen Christen und alle die anderen Christen in dieser Umgebung wohnten, bevor sie zu Christus kamen, waren sie tot in bzw. durch Übertretungen und Sünden. Nun sagt er, ihr lebtet in diesen, ihr wandeltet in diesen, von Tag zu Tag, Tag aus, Tag ein. Und das charakterisierte mein Leben. Ich kam zum Erwachen früh. Wie ich sagte, mit etwa 8 Jahren wusste ich, ich wollte mich bekehren. Ich wusste, ich war ein Sünder. Aber erst Jahre später, mit 12 Jahren, komme ich dann zur Wiedergeburt. Alle die Jahre lebe ich tot in Übertretungen und Sünden, bis es einen schließlich überwältigt. Wenn man Gottes Wort immer wieder hört, dann kommt die Sündenerkenntnis. Aber man lebt Tag für Tag, wandelt in diesem Wege. Übertretungen und Sünde, es reißt nicht ab. Es will kein neuer Weg sich beginnen lassen. Ihr lebtet in diesen. Aber damit hört die Beschreibung nicht auf. Vers 2 gibt uns eine weitere Beschreibung. In Vers 1 noch einmal, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Und jetzt Vers 2, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt. Die Welt in einem Raum, aber sie ist Materie, die durch die Zeit hindurch geht. Wir alle haben einen Leib, Materie, und der wird geboren, der ist ein werdender Leib zunächst. Aber man sagt uns, dass bereits mit der Geburt haben wir abbauende Kräfte in unserem Leibe. Man nennt sie katabolische Kräfte. Wir haben aufbauende Kräfte, das sind die anabolischen. Entschuldigen Sie die Fremdwörter, aber so nennt man sie. Aufbauende und abbauende Kräfte haben wir in uns. Und während der ersten Zeit unseres Lebens wirken beide, aber die Aufbauenden sind stärker als die Abbauenden. Deshalb sind Kinder und Jugendliche so frisch. Schöne Haut, noch keine Zeichen der Mühe und Arbeit des Lebens, kaum, es sei denn, sie mal einen Unfall erlebt haben. Aber dann kommen die Jahre, wo das Leben uns zeichnet und die abbauenden Kräfte die Überhand bekommen. Und dann ist der Zenit, das heißt der Höhepunkt gleichsam der aufbauenden Kräfte erreicht und es beginnt bergab zu gehen. Dieser Zeitpunkt ist verschieden im Leben und von Person zu Person, aber bei uns allen kommt früher oder später dieser Höhepunkt und dann geht es allmählich bergab. Wir sterben nicht notwendigerweise plötzlich, aber die abbauenden Kräfte sind jetzt überwuchert von den, die aufbauenden Kräfte sind überwuchert von den Abbauenden und wir sterben langsam. Das Gehör lässt nach, das Augenlicht lässt nach, die Kraft lässt nach, ich merke, das Gedächtnis lässt nach. Und so beginnt der Tod, der Herbst, in unserem Leibe die Überhand zu bekommen, bis es schließlich in den Tod mündet, den wir ja auch Tod nennen, und wir bestattungsreif werden. Tod in Übertretungen und Sünden, ihr lebt nach der Zeit dieser Welt. Wir leben in der Zeit dieser Welt, unser Leib, die Umwelt ebenfalls. Wir mögen ein nagelneues Auto bekommen. Wie schön war unser Auto, unser erstes neues Auto, das uns geschenkt wurde, etwa 88. Und als wir es abholten und wir einstiegen und dann losfuhren, schnurrte wie ein Spielzeug. Das war eine Lust, es zu fahren. Man konnte sich kaum vorstellen, dass das einmal alt sein sollte. Jetzt haben wir es nicht mehr. Es wurde während der 10 Jahre älter. Da kam der Hagel und machte einige Beulen. Kam dies, jemand machte einen Kratzer. Nun ja, es bleibt nicht neu. Die Zeit dieser Welt kennzeichnet das Seiende, das Daseiende. Nun sagt Paulus, dass die Menschen, die das Evangelium hier hörten, einmal nach der Zeit dieser Welt lebten. Das ist noch mehr als dieses, wovon ich gesprochen habe, dieses Äußere. Es gibt eine geistliche Entwicklung in der Zeit. Und jeder Nichtchrist lebt in der Abhängigkeit von anderen Nichtchristen und von Satan und von seinem Heer. Das kommt aber erst, ja, das ist hier in Vers 2. Aber zuerst sagt Paulus, ihr lebtet nach der Zeit dieser Welt. Viele, viele Menschen richten sich nach dieser Zeit. Und die Entwicklung dieser Zeit heißt einmal eine politische Entwicklung, einmal eine gesellschaftliche Entwicklung, eine philosophische Entwicklung, eine Modeentwicklung. Und so hat es verschiedene Zeitbewegungen und Zeitströmungen. Und die Leute laufen dieser Zeit nach. Pfarrer Wilhelm Busch war wirklich ein Gottesmann, ein Pfarrer der evangelischen Kirche, aber er predigte das klare Evangelium von Jesus. Jesus stand bei ihm im Mittelpunkt. Er bedauerte sehr, dass es diese Theologen gab an den Universitäten und in den Kirchen, die so schnell ihre Meinung ändern konnten durch die Einflüsse von anderen und abweichen wollten von der Wahrheit des Evangeliums. Er war ein sehr offen redender Mann. Er konnte sehr direkt reden. Und da verglich er diese Theologen, diese Pfarrer mit der Kuh auf dem Felde. Wir wissen, wie die Kühe reagieren, ja? Wenn eine Kuh etwas frischeres Gras gefunden hat und Mu schreit, dann können die anderen Kühe danach gehen. So sind die Tiere, ob es Hühner sind, ob es Schweine sind, ob es Kälber sind oder ob es erwachsene Kühe sind. Sie folgen der Herde gleichsam. Und da sagt er, es gibt Theologen, die, sobald ein anderer Theologe Mu schreit, dann sind sie schon da. Und dann kommt ein neuer Gedanke, ein neuer Theologe, und der schreit Mu und schon sind sie dort, ja? Die verschiedenen Strömungen, Gedankenströmungen, sie sind noch nicht lange hier, sie haben vielleicht noch nicht viel davon erfahren. Aber ich bin jetzt, es sind in diesem Jahr 45 Jahre, dass ich hier in Europa bin und die Strömungen hier miterlebt habe. Was hat es nicht an Strömungen gegeben während dieser Jahre? An Veränderungen gegeben? Und ich sage mir manchmal, wenn die jungen Leute heute jene Zeit erleben würden, was damals Tabu war und so weiter und so weiter. Die Welt steht auf dem Kopf im Vergleich zu dem, was früher war. Ja? Früher sagte man an den Universitäten, ich habe viel an Universitäten gesprochen, vor Studenten und so weiter. Dann musste man beweisen. Ja? Man behauptet, ja bitte beweisen Sie. Wieso, wieso, wieso? Man wollte Argumente haben. Und mit einmal kam eine andere Bewegung auf. Und da sagt ein Professor an der Universität in Basel, glaube ich, war es, ich hätte lieber die Studenten von früher, die immer wieder kritisierten, aber sie, die wollten etwas wissen, ja, als die heutigen Studenten. Da kam die Wende. Übrigens, 68 war so ein kritisches Jahr. Da brannten Universitäten an verschiedenen Teilen der Erde. In Amerika, in Frankreich, Paris, in Deutschland, da gab es Aufrühre. 68 war so ein Stichjahr. Die Jugend rebellierte gegen die alte Ordnung. Aber sie war wenigstens aktiv, sagt der Professor. Nachdem kam eine Flaute. Nachdem kam das Legere, nachdem kam das Gefühl, man wollte erleben. Und die jungen Leute von heute wissen gar nicht, wie es früher einmal war. Sie haben kein Geschichtsdenken in diesem Sinne. Zeit dieser Welt. Da sagt dieser Professor, dem heutigen Studenten, dem kann ich irgendetwas erzählen. Der nimmt das hin, ja. Kein Widerspruch, ja. Ich kann ihm dies sagen, ob es wahr ist oder nicht, er glaubt es, ja. Solange es etwas gemütlich ist. Christen geben sich nicht genügend Rechenschaft über die Wankelmütigkeit der Zeit dieser Welt. Nun sagt uns Paulus, woher diese Wankelmütigkeit kommt. Woher es kommt, dass Menschen sich nach dieser Zeit richten, trotz dessen, dass sie nicht zuverlässig ist. Die Wahrheit führt nicht die Masse der Menschen, sodass es eine gerade Linie wäre in der Entwicklung. Nein. Die Welt entwickelt sich von Land zu Land, von Zeit zu Zeit, wie ein krummer Weg durch die Geschichte. Und Paulus sagt uns, woher das kommt. Wir sehen uns jetzt einander, wir sehen uns, wir sind gegenwärtig, wenn wir ein Augenlicht noch haben. Aber es gibt einen Schleier zwischen diesem diesseitigen, Wir leben in Diesseitigkeit, sitzen auf Bänken, die wir sehen und spüren können. Wir können hören. Wir leben in der Diesseitigkeit mit unserem Körper. Aber es geht ein Schleier, ein Vorhang durch uns hindurch und überhaupt durch die Gegend zwischen uns und dem Jenseitigen. Ich bin ein Kind Gottes. Die Bibel sagt mir, Christus lebt in mir und ich lebe in Christus. Sehen Sie, dass ich in Christus lebe? Nein, Sie sehen keinen Jesus und dass Herbert Janssen da in diesem Christus lebt. Er ist unsichtbar. Es ist ein Schleier, ich sehe ihn nicht. Er ist in mir, aber ich fühle ihn nicht. Das weiß ich aus dem Wort Gottes, das es mir offenbart. Aber es ist ein Schleier zwischen uns. Ich kann Gott nicht spüren, ich kann ihn nicht riechen, ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht sehen. Die fünf Sinne vermögen nicht, Gott zu erfassen. Und zu sagen, ja, da ist er, hier bewegt sich der Schleier, wir möchten das sehr gern. Und die Charismatiker behaupten, das immer wieder tun zu können. Aber sie täuschen sich. Es geht ein Schleier und wir wissen nicht, von uns aus, mit unseren fünf Sinnen, können wir Gott nicht erfassen. Wir sehen und hören Jesus nicht. Wir sehen und hören den Heiligen Geist nicht. Wir sehen und hören Gott nicht. Wir sehen und hören die Engel nicht. Wir wissen nur von ihnen und glauben, was Gott darüber gesagt hat und richten uns danach aus. Aber es gibt nicht nur gute Personen im Jenseits, auf der anderen Seite dieses Schleiers, dieses Vorhanges. Es gibt auch noch böse Wesen auf der anderen Seite. Es ist interessant, dass der Apostel Paulus im Epheserbrief dasselbe Wort gebraucht für den Wohnbereich Gottes wie für den Wohnbereich Satans. Er spricht von den himmlischen, Bereichen. Von den Bereichen, die nicht irdische Bereiche sind. Sie sind im Jenseits. Das heißt nicht, dass Satan im Himmel wohnt. Das heißt nur, dass Satan auf der anderen Seite des Diesseitigen, dieses Vorhangs lebt. Er lebt in der geistigen Welt. Und diese jenseitige Welt hat also gute Geister, Gott, Jesus, der Heilige Geist und geschaffene Geister und hat auch böse Geister, mit denen wir rechnen müssen. Und Paulus sagt, dass unbekehrte Menschen, die nach der Zeit dieser Welt leben, sind eigentlich im Grunde ausgerichtet nach dem Fürsten dieser Welt, das heißt nach dem Gott dieser Welt, Satan, mit seinem ganzen Heer. Wir sehen das nicht. Von uns aus können wir das nicht erforschen. An Universitäten versucht man manchmal, das Parapsychologische zu erforschen, das Metaphysische, das heißt das Jenseitige. Und da gibt es so einige Phänomene, Verhaltensweisen von Menschen, die mit dem Jenseits zu tun haben. Und dann versuchen sie so abzutasten und einiges festzuhalten, Experimente zu machen und so weiter. Aber sie erfahren bitter wenig. Die Bibel sagt uns aber etwas aus über diese Welt. Und sie sagt uns, dass die sichtbare Welt in starkem Maße gelenkt wird. In der ganzen Lebensweise von Satan und seinen Dämonen. Natürlich wissen wir, dass Gott immer noch im Regiment ist. Wir wissen auch, dass er diese ganze Weltgeschichte zu einem Ziel führen wird. Wir wissen auch, dass wo das Evangelium hinkommt, es nicht nur die Menschen erfasst, die zum Glauben kommen, sondern dass eine Art Frucht oder Einfluss ausgeübt wird über Nichtchristen. Ich sagte ja, ich war in der Finsternis, war aber aufgewachsen in einem christlichen Hause. Ich kam ja unter den Einfluss des Evangeliums. Ich ging in die Gemeinde, in den Gottesdienst und so weiter, in die Evangelisationen. Und ich war geprägt, mein Gewissen war geprägt, mein Denken war einigermaßen geprägt vom Evangelium. Ich wurde vor vielem bewahrt dadurch. Und wo es Erweckung gibt, da wird die unbekehrte Welt in starkem Maße beeinflusst. Das sind wie Wellen, die geschlagen werden. Und die gehen hinein in die Gesellschaft und prägen das Leben, sodass neue Sitten entstehen können, neue Denkweisen entstehen können. Und Deutschlands Geschichte ist in starkem Maße beeinflusst von diesen Bewegungen seit der Reformation und schon vorher. Das Heidentum konnte in starkem Maße überwunden werden durch das Evangelium, auch wenn nicht alle Leute sich bekehrten. Und dann gab es immer wieder Erweckungsherde hier und dort. Und die haben Wellen geschlagen. Nicht so stark wie in England, in Großbritannien. Da hat es bis in die politischen Kreise hineingewirkt, sodass in England gottesfürchtige Männer an die Regierung kommen konnten, wie Gladstone und andere. Das sind Einflüsse. Und dennoch, wenn ein Mensch unbekehrt ist, steht er außerhalb der direkten Führung Gottes. Und Paulus sagt, er ist ausgerichtet nach dem Fürsten, das heißt dem Geist, der seinen Machtbereich in der Luft hat. Das heißt im Jenseits, wir spüren das nicht, wir fühlen das nicht. Die Bibel spricht von diesem Gott dieser Welt. Und die Menschen, die nicht bekehrt sind, wissen oft gar nicht, dass sie unter dieser Herrschaft stehen. Das will Satan auch nicht, dass sie das wissen. Und er flüstert ihnen ein, dass er ein guter Geist ist. Es gibt ja die satanische Kirche, von der haben Sie vielleicht gehört. Leute, die dazu gehören, denken, Satan oder Luzifer ist ein guter Geist. Sie sind blind für sein wahres Wesen. Die Bibel sagt uns auch, dass er irreführt, dass er sich gibt wie ein Engel des Lichts, dass er verführt. Die Leute wissen nicht, unter welcher Herrschaft sie stehen. Aber die Bibel will uns die Augen dafür auftun. Und Paulus erzählt den Christen, wie ihre Vergangenheit aussah. Und die Nichtchristen, die diesen Text lesen, und die Nichtchristen, die heute so etwas hören, sollen wissen, wo sie heute stehen. Ihre Augen sollen dafür aufgehen und sie sollen sich rufen lassen zu dem wahren König dieser Welt und der jenseitigen Welt. Hören wir Vers 2 noch einmal. Ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt. Ungläubiger Ungehorsam. Das Wort im Grundtext, das griechische Wort, denn wir haben ja das Neue Testament in dieser Sprache überkommen. Das Wort, das hier steht, bedeutet, ist weder direkt Unglaube noch Ungehorsam. Es ist eine Mischung. Es meint beides. Es ist ungläubiger Ungehorsam. Warum lebt ein Nichtchrist in Übertretungen und Sünden? Warum bleibt er dort? Weil er nicht glaubt. Kürzlich kam jemand in eine Aussprache und sprach von Kopfglauben. Er wollte wissen, wie sein Kopfglauben zu Herzensglauben werden konnte. Ich wusste nicht, was das war. Was soll ich damit anfangen? Was ist ein Kopfglaube? Die Bibel kennt keinen Kopfglauben. In der Bibel ist der Kopf im Herzen und das Herz im Kopf. Entweder für die Bibel glaubt man oder man glaubt nicht. Unbekehrte Menschen leben im Unglauben. Das heißt, sie vertrauen Gott nicht. Sie haben es nicht mit ihm zu tun. Und wenn sie von einem Vertrauen oder Glauben sprechen, dann sprechen ihre Taten diesem die Lüge. Sie leben in der Lüge, wenn sie sagen, sie glauben. Wir haben alle denselben Gott, die Taten stellen das in Frage. Jakobus sagt, der echte Glaube zeigt sich in der Tat. Also glauben sie doch nicht. Und weil sie nicht glauben, leben sie im Ungehorsam. Und weil sie im Ungehorsam leben, leben sie im Unglauben. Die zwei gehen Hand in Hand. Und übrigens umgekehrt, Glaube und Gehorsam gehen auch Hand in Hand. Wer an Jesus Christus glaubt, der beugt sich vor ihm und gibt seine Auflehnung auf und wird gehorsam. Deshalb nennt die Bibel die Bekehrung einen Gehorsamsakt. Petrus sagt einmal in der Apostelgeschichte 5, Gott hat den Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Nicht den Leuten, die Tag für Tag fromm sind. Nein, den Leuten, die in der Bekehrung an einem bestimmten Tag ihres Lebens ihre ganze Auflehnung, ihren Ungehorsam gegen Gott aufgeben und jetzt Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen und in diesem Akt Gott gehorchen. Denn Paulus sagt in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Gott gebietet den Menschen allenthalben, überall, Buße zu tun. Er gebietet das. Und wenn ein Mensch das tut und an Jesus Christus glaubt, dann gehorcht er Gott. Dies ist das Gehorchen, das Gott will. Und in dem Moment gibt er natürlich den Heiligen Geist. Das ist die Bekehrung. Glaube an Jesus Christus und Gehorsam. Buße und Glauben gehen Hand in Hand. Die zwei sind die Gesellen in der Bekehrung. Natürlich wird das Glaubensleben, das Leben eines Christen, dann zu ständiger Buße und ständigem Glauben und ständigem Gehorsam. Das ist dann die Linie. Aber es beginnt in diesem einen Akt. Wir lesen weiter. Der jetzt in den Söhnen des ungläubigen Ungehorsams wirkt. Das heißt, das ist ein hebräischer Ausdruck. Heute sprechen wir nämlich nicht mehr so. Das heißt, Menschen, die in diesem Leben. Satan wirkt in jedem unbekehrten Menschen. Die Stärke, die Macht, mit der er wirkt, ist verschieden. In einigen Menschen hat er so viel Raum gewonnen, dass man fast von Besessenheit sprechen muss. Das gibt es, auch heute noch. Das gab es zu Jesu-Zeiten. Bei anderen Menschen sieht man das nicht so. Sie sind so stark beeinflusst vom Gedankengut der Bibel, sind aber noch nicht bekehrt. Aber sie sind so stark beeinflusst vom biblischen Gedankengut, vom Evangelium, vom Wort Gottes, dass sie ein stärkeres Gewissen haben und Satan hat weniger Raum dort. Aber er wirkt immer noch in ihrem Leben. Wenn er nicht bekehrt ist, ist Jesus Christus nicht sein Herr. Und dann ist der Satan sein Herr. Nicht stark, aber er ist sein Herr. Und er wird verloren gehen, wenn er nicht Jesus Christus als Herrn und Retter bekommt. Also Paulus hat recht. Und dann sagt er in Vers 3, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten. Wir alle. An die Philipper schreibt er, im Gesetz war ich vollkommen. Niemand konnte mir etwas nachsagen. In Römer 7 sagt er etwas anderes. In Römer 7 sagt er, ich war ein Sünder. Er bekennt vor Gott, da spricht er vom 10. Gebot übrigens in Römer 7, am 10. Gebot, lass dich nicht gelüsten, sah er sich vor Gott gestellt. Wenn ich stehle, kann der Mensch das bald ausfinden. Wenn ich einen Götzen habe, können Menschen das bald feststellen. Wenn Menschen in das Leben von Paulus hineinschauten, sahen sie einen vollkommenen Menschen, was das Gesetz betraf. Aber sie konnten ja nicht in sein Herz hineinschauen. Ich gehe der Straße entlang. Wer weiß, ob mich dessen gelüstet, was ich da sehe in den Schaufenstern? Ich schaue in die Fenster hinein, gelassen. Ich gehe an einem Auto vorbei. Wer weiß, ob ich mich dessen gelüsten lasse oder nicht? Ich gehe an eine Frau vorbei. Wer weiß, ob ich sie gelüste oder nicht. Niemand kann das sehen. Eines Tages sieht sich Paulus vor Gott gestellt und das 10. Gebot haut ihn gleichsam nieder, haut ihn um. Und dort beginnt er sich im Lichte Gottes zu sehen. Vor den Menschen unsträflich im Gesetz, aber vor Gott ein Sünder, ein Verdorbener, ein Sohn des ungläubigen Ungehorsams wie alle anderen Menschen. Wir alle, Pharisäer, die besten Gesetzeseinhalter, wir, die gleichsam die Spitze, die Elite in Israel, auch wir Schriftgelehrten, wir waren Sünder von Natur und standen also unter dem Zorn Gottes. Das ist die Geschichte eines Menschen ohne Jesus. Im Einzelnen kann die Geschichte verschieden aussehen, nicht wahr? Aber wir müssen wiederholen. Jeder Mensch, jeder von uns, bevor er zu Jesus kam, war tot in Übertretungen und Sünden, stand unter der Herrschaft Satans und war in Sünden gebunden an den Lüsten des Fleisches und tat mehr oder weniger, was er wollte. Lebte nach seinem eigenen Willen und sein Wille war nicht Gottes Willen unterordnet. Und da sagt Paulus in Vers 4, aber Gott. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir nicht Mose. Dann begegnen wir dem, der das Gesetz Moses gehalten hat, der die Strafe für die Übertretungen des Gesetzes Moses auf sich genommen hat. Gott warf alle unsere Übertretungen und Sünden auf ihn. Er nahm sie und er starb das Gericht Gottes, das uns treffen sollte. Er nahm es auf sich und er starb diesen Tod, mit dem Gott uns richten musste. Aber Gott. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir einem barmherzigen Gott, einem Gott, der Sünden vergibt, der alles durchstreicht, der die ganze Rubrik soll auslöscht. Und übrigens wissen Sie auch die ganze Rubrik haben. Alles, was ich getan habe, auch das wird ganz gelöscht. Warum? Es sind tote Werke. Gott befreit uns nicht nur von bösen Werken, von der Rubrik soll. Ich hätte dieses tun sollen und habe es nicht getan. Gott befreit mich auch von allen bösen Werken, von allen toten Werken. Das ganze Register wird gestrichen. Meine Geschichte wird blanko, weiß. Meine Vergangenheit hört auf. Ein neues Blatt wird gewendet. Gott bringt ein neues in mein Leben hinein. Vorher eine Null, jetzt etwas, ein Bilde Gottes geschaffen, bedeutungsvoll. Vorher Tod, jetzt Leben. Vorher ein Kummer, heute gerade. Vorher in der Finsternis, heute im Licht. Einst so, jetzt so, sagt der Apostel Paulus. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn Jesus unser Herr und Retter geworden ist, dann sollen solche Überlegungen uns zum Lobpreis führen. Das will Paulus, das will der Heilige Geist, das will unser Herr Jesus, dass wir dankbar werden für das, was Gott an uns getan hat, dass er uns herausgeholt hat von der Grube des Schlamms. Und hat uns gesetzt auf einen Felsen, hat uns neu eingekleidet und ein neues Lied in unseren Mund gegeben. Und wer noch nicht zu Jesus gefunden hat, der soll wissen, dies ist mein Leben. Aber der soll wissen, dass es gestrichen werden kann, gelöscht werden kann und Jesus selbst in das Leben kommt und mit ihm ein neues Leben beginnen darf. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? eine wunderbare Botschaft? Wir sollten nie aufhören, Gott dafür zu danken. Unser Jüngster hatte große Schwierigkeiten. Das war die, die zählen lernte und so selbstgerecht dann sagte, ich habe die meisten Zahlen getroffen zwischen 1 und 10. Ja? Selbstgerecht, ja. Ich bin nicht so schlecht, wie du denkst, Papa. Mit anderen Worten, ja. Oh nein, ich habe sie nicht gestraft, ich habe sie nicht gescholten. Es interessierte mich nur, dass sie so sprach, ja. Sie war ja ein kleines Kind. Aber später, dann wusste sie, dass sie sich bekehren musste. Sie war noch sehr jung. Aber sie hatte große Schwierigkeiten. Sie konnte es nicht verstehen. Und was haben wir nicht am Tisch zum Beispiel mit ihr gesprochen, meine Frau mit ihr gesprochen, versucht ihr das deutlich zu machen, was es heißt, Jesus aufzunehmen. Sie konnte das nicht verstehen. Bis sie eines Tages im Vertrauen den Schritt tat. Und wir hatten die Gewohnheit in unserer Familienandacht, dass alle beteten. Und jetzt hatten wir, sie war die vierte. Und alle vier haben gebetet, wir haben gebetet und sie haben gebetet. Und immer wieder Tag für Tag, Abend für Abend hat sie Gott gedankt, dass er für sie am Kreuz starb, dass sie ein Kind Gottes sein durfte. Und ich dachte bei mir, nun ja, das ist ein Kind, das hat ja nicht viel, wofür es beten kann. Und so betet es immer wieder dasselbe, bis der Heilige Geist mich aufmerksam machte. Pass auf. Das ist echt, das ist Kind, aber so sollst du sein. Und ich dachte, ja, man darf nie aufhören zu danken für das, was Jesus für uns auf Golgatha getan hat. Wir wollen das jetzt tun, wir geben Gelegenheit dazu. Wer dem Herrn noch einmal danken möchte, der darf das jetzt tun, wir stehen dazu auf.